DW Menschen und Märkte.
Verbraucherstudie belegt, Online-Preise schwanken extrem. Protektionismus, wie könnte sich der Handelsstreit konkret auswirken? Industrie 4.0, weniger Handarbeit, mehr Kopfarbeit. Und Herbsten im Sommer, Weinlese 2018 so früh wie nie. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Für Kunden ist es kaum noch zu durchblicken. Im Onlinehandel schwanken die Preise für ein und dasselbe Produkt bei demselben Händler oft extrem. Und das innerhalb nur weniger Tage. So müssen Käufer je nach Tageszeit und Wochentag für ihre Jeans auch schon mal doppelt so viel zahlen. Das belegt eine aktuelle Studie der Verbraucherzentralen, bei der gut einen Monat lang mehr als 1100 Artikel aus 16 Online-Shops beobachtet wurden. Frank Aheimer hat die Einzelheiten.
Also bei mir war es, dass ich was gekauft habe online und dann ein paar Wochen später hat eine Freundin das gleiche Produkt gekauft und es war um die Hälfte reduziert.
Ich habe mich nicht geärgert, weil ich das Glück hatte, ich habe es günstiger erwischt und habe dann eine Stunde später geguckt und dann war es 10 Euro teurer.
Dass Kunden im Internet für ein und dasselbe Produkt beim gleichen Online-Händler unterschiedliche Preise zahlen, ist keine Seltenheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Verbraucherzentralen. Über einen Monat haben die digitalen Marktwächter insgesamt 1.133 Produktpreise bei 16 deutschen Online-Händlern abgefragt. Mehr als ein Drittel der Preise veränderte sich, teilweise sogar mehrfach, sagt Kirsti Dautzenberg von der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Also es gibt Branchen, die häufig ihre Preise verändern. Da finden wir vor allen Dingen den Elektrohandel, auch Apotheken. Und wir finden große Unterschiede in der Häufigkeit der Preisänderung. Also ändere ich den Preis täglich? Sowas haben wir gefunden, bis zu 32 Mal.
Die Untersuchung zeigt beispielsweise, dass sich die Preise in den Webshops von Obi und den Online-Apotheken Doc Morris und Sunnycare nahezu täglich für ausgewählte Preise verändern. Nicht alle Kunden finden das gut.
Es kommt mir so vor, ein bisschen wie beim Tanken. Prinzipiell finde ich es nicht so gut, wenn die Preise so extrem schwanken.
Die Preisschwankungen sind zum Teil extrem. Kunden müssen mitunter doppelt so viel für das gleiche Produkt zahlen.
Zum Beispiel diese Kombination aus häufiger Preisänderung und starken Preisänderung haben wir gefunden, zum Beispiel beim Mediamarkt, bei einem sehr gängigen Telefon, dem Samsung S8, wo tatsächlich der Preis sehr häufig verändert wurde, insgesamt 22 Mal und die Preisdifferenz betrug 220 Euro. Also sie konnten quasi im ungünstigsten Fall 800 Euro für das Telefon bezahlen und im günstigsten Fall 580.
Erhebliche Preisunterschiede für ein und dasselbe Produkt fanden die Verbraucherschützer auch beim Online-Händler Zalando.
Wenn man eine Hose gekauft hat, der Marke G-Star, war es auch da so, dass der Preis der Hose relativ häufig sich veränderte. Er startete, sagen wir mal, 130, ging dann auf 100 runter, dann weiter auf 80 runter, landete dann bei 200 Euro, in den nächsten Tagen wieder auf 80 runter und pendelte sich dann bei 120 ein. Also je nachdem, wann Sie diese Hose kaufen wollten, konnten Sie entweder 200 oder 80 Euro bezahlen.
Auf der Website von Mediamarkt wurden die Preise am frühen Abend in der Regel heruntergesetzt. Beim Online-Händler ATU waren Autobatterien und Reifen jeweils am Nachmittag günstiger. Für den Verbraucher bedeutet das am besten, Preise über einen längeren Zeitraum zu beobachten und Spontankäufe zu vermeiden. Oder sie entwickeln ihre ganz eigene Strategie.
Manchmal ist es ja so, dass man zum Beispiel ein Produkt bestellt und am nächsten Tag schaut man nochmal rein. Auf einmal ist es schon reduziert zum Beispiel. Aber dann ärgert man sich trotzdem nicht, dann schickt man die Ware halt zurück und bestellt man nochmal.
Über die extremen Preisschwankungen im Onlinehandel war das ein Beitrag von Frank Aheimer. Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen. US-Präsident Donald Trump hat das geschrieben in einem Tweet Anfang März. Einen gestandenen Chefvolkswirt einer großen Bank in Frankfurt hat das damals so wörtlich sprachlos gemacht. Handelskriege seien niemals zu gewinnen. Doch ein Handelskrieg wird immer wahrscheinlicher. Viktor Goitker über mögliche Auswirkungen.
Für manche ist das der Sound der Freiheit. Mit einer Harley-Davidson auf der Route 66 dem Sonnenuntergang entgegen, Wir exportieren Freiheit in die Welt, so warb der Motorradhersteller einmal. Dann wurde ausgerechnet dieses Symbol amerikanischer Freiheit zu einem der ersten Opfer der US-Handelspolitik, in der freier Handel nicht viel zählt. Zölle auf Aluminium und Stahl machen die schweren Maschinen teurer und Strafzölle der EU auch. Doch nicht nur in den USA, auch in Deutschland hat der Handelskonflikt längst Spuren hinterlassen. Die Auftragseingänge in der Industrie lagen im Juni 4% niedriger als noch im Mai. Vor allem die Automobilwirtschaft leidet, sagt Gregor Eder, Volkswirt bei der Allianz.
Sicherlich hat die Automobilindustrie da auch einen Schlag wegbekommen. Man sieht es auch beispielsweise in der Automobilindustrie. Da war im Mai, Juni, Juli ein ganz klarer Rückgang zu beobachten in der Einschätzung der künftigen Exporte. Spiegelbildlich zu diesen Androhungen von Präsident Trump.
Denn der hatte zwischenzeitlich vor, Strafzölle auch auf europäische Autos zu erheben. Gerade stehen die Zeichen zwar gut, dass sich nach dem Treffen von US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker eine Eskalation abwenden lässt, zumindest für die europäischen Staaten. Doch noch ist der Deal nicht abgeschlossen. Zurücklehnen kann sich also niemand, sagt Stefan Mütze von der Helaba.
Was sich natürlich hier auswirkt, und das ist europaweit, das ist die Verunsicherung, die durch diese Diskussion kommt. Und das kann natürlich mittelfristig Investoren bremsen. Und das ist die eigentliche Gefahr.
Denn vielen Unternehmen reicht schon eine große Unsicherheit, um abzuwarten und Investitionen aufzuschieben oder geplante Projekte abzusagen. So hat der deutsche Textildiscounter Kick seine geplante Expansion in die USA deswegen verworfen. Viele hoffen daher, dass bald Klarheit einkehrt. Klarheit, die vielleicht ab November kommen könnte, wenn die Zwischenwahlen in den USA durch sind, sagt Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz.
Ich denke, dass die Wahlen eine wesentliche Rolle spielen für die lauten Töne, die von der amerikanischen Regierung kommen in Sachen Protektionismus. Man will nochmal dem Wähler zeigen, dass man wirklich konsequent ist, was den Schutz einzelner Bereiche in der amerikanischen Wirtschaft angeht. Es wird eher moderatere Töne dann nach den Midterms geben.
Die Ökonomen der Allianz rechnen daher nicht mit exorbitanten Bremsspuren für die Wirtschaft. 2% Wachstum werde es in Deutschland wohl geben, wenn der Handelsstreit nicht eskaliert. Außerdem versuchen die Europäer gerade dem Handelsstreit etwas Positives abzugewinnen, ihn als Anstoß zu nutzen, sich für mehr Freihandel stark zu machen, sagt Volkswirt Gregor Eder.
Dass man eben schaut, mit anderen Handelspartnern den Handel zu intensivieren, weitere Freihandelsabkommen zu schließen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber ich finde allein schon das Zeichen zu sagen, wir bekennen uns weiter zu freiem Handel, wir sehen die Vorzüge für beide Seiten durch Freihandelsabkommen, ist für mich genau die richtige Antwort.
Einen Weg, den zumindest die Europäische Union aktuell beschreitet. Das Handelsabkommen mit Japan ist fix, Verträge mit Singapur, Vietnam sowie Australien und Neuseeland sind in der Mache. Doch solche Verträge zu verhandeln, es dauert.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio war das Viktor Goitka. Der Begriff Industrie 4.0 steht für die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. Digitalisierung und industrielle Produktion verschmelzen zunehmend. Wie verändert das Prozesse, Techniken und Geschäftsmodelle? Ein neues Buch liefert Antworten. Sven Ahnert hat mit dem Autor gesprochen.
Gunther Reinhardt, Professor für Betriebswissenschaften und Montagetechnik an der Technischen Universität München, hat in seinem Handbuch Industrie 4.0 zusammen mit einem großen Autorenteam zentrale Prozesse, Techniken und mögliche Geschäftsmodelle einer durchgängig vernetzten Arbeits- und Produktionswelt beschrieben.
Und im Grunde ist die Kampagne darauf zurückzuführen, dass einige Produktionswissenschaftler und einige Informatiker sich im Rahmen einer Konferenz irgendwann im Jahr 2013 zusammengefunden haben und überlegt haben, wie könnte man nochmal neue Impulse geben für die Produktion, vor allem für Deutschland als Produktionsland, als Produktionsstandort. Und da kam der Gedanke auf, vielleicht kann die Informationstechnologie der Produktion nochmal wesentliche Impulse geben und sie vorantreiben.
Es wurde die vierte industrielle Revolution ausgerufen. Die globale Verknüpfung von Produktplanung, Produktion, Vertrieb, Wartung und Recycling durch internetbasierte Informations- und Steuersysteme. Wie können besonders deutsche mittelständische Unternehmen ihre Expertise auf dem Gebiet Maschinenbau mit informationsgesteuerten Prozessen global vernetzter Produktion verknüpfen? Gunther Reinhardt erläutert eine zentrale Idee.
Wir sprechen da von cyberphysischen Produktionssystemen. Das sind im Grunde intelligente Produktionsmaschinen. Warum cyberphysisch? man verbindet hier eben wieder den Cyberspace, den Raum der Computer, der Virtualität, der Nichtgegenständlichkeit mit der Physis, mit den gegenständlichen Elementen. Also wir sind wieder bei den eingebetteten Systemen. Im Grunde ist es nur ein anderer Begriff dafür.
Automatisierung ist in erster Linie ein Lernprozess. Das Internet der Dinge, die effiziente Verknüpfung von Maschinen und Produktionsinformationen, rückt in das Zentrum komplexer Überlegungen, die die Lernfähigkeit von Produktionsanlagen und Werkzeugen analysiert.
Ein anderes großes Thema ist der ganze Umgang mit Wissen. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, sagt man dazu auch. Also die Komponente, die eigentlich nur wir Menschen tatsächlich innehaben, nämlich die Kognition, die Schlussfolgerung aus Wahrnehmungen und aus Wissen, das wir haben, solche Fähigkeiten eben auch in begrenztem Maße der Maschine zu übertragen. Daran wird auch sehr, sehr viel gearbeitet, weil man sich erwartet, dass die Maschinen, anders als der Mensch, sehr viel größere Datenvolumina und größere Informationen verarbeiten kann und damit Schlüsse ziehen aus Zusammenhängen, die der Mensch mit seinen Fähigkeiten nicht mehr überschauen kann.
Bereits heute haben Elemente der Industrie 4.0 in den Alltag industrieller Produktion Einzug gehalten. Das Hand in Hand von Mensch und Maschine ist alltägliche Praxis und zielt auf Arbeitsteilung ab, die ohne digitale Kommunikation gar nicht mehr denkbar ist. Bislang sind Roboter in der Fertigung noch durch einen Zaun vom Menschen getrennt. Diese Beschränkung dürfte aber in absehbarer Zeit aufgehoben werden. Mensch und Maschine stehen dann in direkter räumlicher Kommunikation.
Wir sind uns aber in der Forschung weitestgehend einig, dass in der Tat der Mensch eine neue Rolle bekommt. Er wird mehr zum Supervisor, zum Dirigent und Orchestrierer der Produktion als zum ausführenden Organ zur vermenschlichten Maschine. Das wird sich deutlich verändern und deswegen wird sich auch das Berufsbild entsprechend verändern. Weniger die Handarbeit, mehr die Kopfarbeit wird gefordert sein.
Eine Vision ist, dass Roboter auf einer Fertigungsstraße mitfahren. Auf einem Fahrzeug montiert, begleiten sie den Arbeiter und können mit gestischen Signalen, also zum Beispiel durch Kopfnicken, angesteuert werden. Gunther Reinhardt beschreibt Beispiele aus der Luft- und Raumfahrt, aber auch aus der Automobilindustrie.
Wir sprechen hier von physischen Assistenzsystemen. Aber auch bei der Routinearbeit, bei der geistigen Routinearbeit, wird der Mensch unterstützt, indem er eben durch kognitive Assistenz Hilfestellung bekommt. Achtung, du hast hier eine ganz besondere, seltene Variante. Du musst jetzt hier darauf achten, dass du da alles richtig montierst. Oder wir haben morgen früh um 6 Uhr einen Wechsel in der Produktserie. Bitte beachte, dass dabei die und die Veränderungen stattfinden. All diese Dinge, die wir heute eigentlich nur durch Nachlesen auf irgendwelchen Planungsanweisungen bekommen wir sehr viel angenehmer aufbereitet, eben auch durch Smart Devices, durch irgendwelche Smartphones und Smartpads, die uns helfen, die Informationen hier ja augengerecht vorzubereiten.
Bislang ist Industrie 4.0 ein groß angelegtes deutsches Industrieprojekt. Die Entwicklungen im Bereich Sensorik, Funktechnologie und IT-Sicherheit nehmen hier großen Raum ein. Denn das Gold der vierten industriellen Revolution sind die ständig wachsenden Datenmengen, die gesteuert, abgerufen und geschützt werden müssen. Gunther Reinhardt und sein Expertenteam haben das in ihrem Handbuch, das den aktuellen Technikstand auf dem Gebiet von Industrie 4.0 zusammenfasst, ausführlich dokumentiert. Wie nun die Arbeitswelt 4.0 konkret aussehen könnte, wird aber eher skizziert, als dass kritische Fragen gestellt werden. Denn mehr Kopfarbeit als Handarbeit heißt ja immerhin auch, es wird weniger Arbeitsplätze alten Zuschnitts in deutschen Unternehmen geben.
So viel von Sven Ahnert. So früh wie noch nie startet in diesem Jahr die Weinlese. Das Deutsche Weininstitut hat heute in Lörzweiler in Rheinhessen den Start gefeiert und einen Ausblick auf den Jahrgang gegeben. Werner Eckert berichtet.
Der frühe Start kommt ja nicht von ungefähr, die Trauben sind reif, sagt Monika Rolle, die Chefin des Deutschen Weininstituts, der Werbeeinrichtung der Weinbranche. Und sie zeigt sich optimistisch.
Momentan sieht es in den Weinbergen sehr gut aus. Wenn es so bleibt, dann lassen der jetzige Reife- und Gesundheitszustand der Trauben auf sehr gute Weinqualitäten hoffen.
Rekordfrüh sind die Trauben reif. Das liegt vor allem am wärmsten April, der je gemessen wurde, und einer extrem frühen und zügigen Blüte. Das bestätigt auch Dr. Jürgen Oberhofer. Er ist Weinbauexperte am Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum in Neustadt an der Weinstraße und führt die Entwicklung auf den Klimawandel zurück.
Die Rebe liebt Hitze schon. Insofern sind wir schon eher, wenn es sowas gibt, ein leichter Profiteur wie des Klimawandels. Wenn ich mal so langfristig sehe, sind wir eigentlich schon ganz froh drum, dass es ein bisschen wärmer geworden ist.
Auch wenn jetzt in den südlichen Anbaugebieten am Rhein die ersten Trauben für den Federweißen geerntet werden, es wird noch ungefähr 3 Wochen dauern, ehe es dann wirklich mit der Weinlese losgeht. Auch der Wissenschaftler ist optimistisch, dass das was wird mit dem 2018er, und er zieht einen Vergleich mit einem Fußballspiel.
Wir führen momentan in der 75. Minute mit 2:0, vielleicht sogar mit 3:0, sieht glänzend aus. Aber auch solche Fußballspiele wurden schon verloren. Auch dieser Jahrgang ist noch nicht in trockene Tücher.
Die Risiken? Dauerregen kurz vor der Ernte, das gab es schon häufiger in den letzten Jahren. Auch das eine mögliche Folge des Klimawandels. Dann faulen die mürben Trauben schlagartig und die Qualität wäre dahin. Oder umgekehrt, gar kein Regen mehr. Dann droht regional Notreife. Christine Huff, Winzerin aus dem rheinhessischen Nierstein, hat genau davor Angst.
Trockenheit macht jetzt halt in den Steillagen Probleme, wo grundsätzlich die Böden steiniger sind und das Wasser nicht so gut gespeichert werden kann. Da gibt es mittlerweile wirklich sehr problematische Stellen.
Das kann von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob und wann es dann doch noch geregnet hatte. Die Wasserversorgung bestimmt auch die Erntemenge. Es hängen eigentlich genug Trauben am Stock und die Winzer könnten nach der sehr mageren Ernte 2017 ordentlich was brauchen. Aber ohne Wasser kein Saft und ohne Saft kein Wein. Zurück zum Fußballbild. Da darf man nie die alte Weisheit vergessen, das Spiel dauert 90 Minuten. Träumen darf man aber auch in der 75. schon mal, Monika Reule.
Was wir uns jetzt für unsere Weinerzeuger noch wünschen, wäre ein schöner, ausgiebiger, leichter Sommerregen und vor allem für die Weinlese selbst einen trockenen, schönen Spätsommer. Dann steht einem sehr guten und vollreifen Weinjahrgang 2018 nichts mehr im Wege.
Das war ein Beitrag von Werner Eckhardt. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.